Dann zum Vortrag. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen ein paar außergewöhnliche Spezialfälle, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, näher bringen. Auch Sie werden mit diesen Spezialfällen irgendwann einmal in Ihrem Leben als ärztlicher Arzt oder ärztlich tätiger Arzt konfrontiert sein. Und alle diese Spezialfälle haben eines gemeinsam, der Ultraschall war das diagnostische Tool, um dem Patienten eine gute Diagnostik machen zu können. Das erspart natürlich Ihrem Patienten viel Leid und macht ihn auch in gewisser Weise glücklicher. Wir werden Fälle des ganzen menschlichen Körpers oder aller anatomischen Regionen uns anschauen. Das soll Ihnen einerseits zeigen, dass wir relativ viele Strukturen oder Nervenstrukturen an allen Stellen des menschlichen Körpers sehen und Pathologien auch hier sehen. Und soll Sie auch ein bisschen nachdenken lassen darüber, dass der Ultraschall doch eine ganz gute Methode ist, um Nervenprobleme abklären zu können. Es sind außergewöhnliche Fälle, aber ich habe probiert, mit der Präsentation eines Hauptfalles pro Gebiet und mit einem Addendum von ein, zwei ähnlichen Fällen zu zeigen, dass das in gewisser Weise unsere normale tägliche Routine ist. Und wir haben relativ viele dieser Spezialfälle, was das Ganze ja natürlich auch sehr interessant macht. Das wäre jetzt der erste Fall, Nervus medianus, ein Klassiker, alle haben sich schon damit beschäftigt. Sie sehen hier am Bild mit gelb eingezeichnet die Sehne des Musculus flexor carpi radialis und mit violett den Nervus medianus. In blau sehen Sie den Ultraschall, der uns jetzt in den nächsten Minuten begleiten wird. Und das Ganze sieht man natürlich auch auf dem Ultraschallbild. Wir müssen uns in diesem speziellen Fall an die Flexorensehne, also Flexor Carpi Radialis Sehne und den Nervus Medianus konzentrieren. Und wenn man das Video jetzt einmal ablaufen lässt, sieht man, dass es ein bisschen wackelt und wie ungefähr so ein normaler Verlauf knapp oberhalb des Karpalbündels des Nervus Medianus aussieht. Das war eine relativ junge Patientin, die hat relativ, die Verständigung war nicht so gut. Man wusste nur, dass sie operativ behandelt wurde am Nervus medianus, aber der Nervus medianus eine komplette Parese gezeigt hat mit Dehnatrophie etc. oder partieller Dehnatrophie. Jetzt gehen wir von distal nach proximal wieder die Flexor Carpi Radialis Sehne und der Nervus medianus. Eine Etage höher, wieder die Flexorensehne und der Nervus medianus. Das prägen Sie sich ein bisschen ein, es kommt dann noch einmal. Und der proximalste Anteil hier die Flexor Carpi Radialis und Nervus medianus. Hier gegenübergestellt das normale Bild einer Flexor Carpi Radialis Sehne. Der Nervus medianus ein bisschen verwaschen und hier die Pathologie. Jetzt habe ich es schon ein bisschen vorweggenommen, im Bereich des Flexor Carpi Radialis und darunter der Nervus medianus. Jetzt kommen wir zur ersten Frage, die ist relativ kurz gehalten, damit wir schnell durchkommen. Was stört Sie an diesem Bild? Ist es der Sehnenquerschnitt, ist es die Sehnenstruktur oder ist es beides? Jetzt können Sie, C, müssen wir C nehmen, ja? Das ist ja gut. C ist das Letzte. C wäre beides. Gut, es war beides. C ist wunderbar, das haben die meisten genommen. Und jetzt zur Auflösung dieses Falls. Wir gehen jetzt von proximal nach distal. Wieder hier der Nervus medianus. Und auf den schauen wir jetzt ein bisschen genauer. Verfolgen den Nervus medianus, gehen hier noch distal und sehen, dass der Nervus medianus eigentlich in der Sehne des Flexor Carpi Radialis endet und hier ein anderer Teil des Nervus medianus ist. Also nochmal kurz, hier der Nervus medianus, das ist die Sehne des Flexor Carpi Radialis mit Nervus medianus. Jetzt kommt eine weitere Struktur hier, das ist auch der Nervus medianus. Das war nichts anderes wie ein Nervensehnentransfer. Man hat den Nervus medianus auf den Flexor carpi radialis genäht, wie auch immer. Gut, ein ähnlich gestrickter Fall, jetzt nicht ganz so gleich, aber was man halt auch so sehen kann, wir gehen jetzt von distal nach proximal. Konzentrieren Sie sich auf diesen Teil des Nervus medianus. Das war ein Patient, 2 Jahre nach Karpaltunnel-Syndrom-Operation mit nur partieller Besserung seiner Symptomatik, eigentlich Verschlechterung. Wenn man dieses Bild jetzt anschaut, sieht man, dass der Nervus medianus oder der Teil, der radiale Teil des Nervus medianus hier verloren geht. Sie sehen eine weitere Struktur hier, die relativ dick ist. Das ist das proximale Neuron des Nervus medianus und hier ist der Sehnenstumpf, der Stumpf des Nervus medianus distalseitig. Das war eine iatrogene Nervenverletzung bei Karpaltunnel-Syndrom-Operation. Jetzt ein bisschen weg vom iatrogenen Schaden und mit dem habe ich es dann heute auch schon wieder. Nur, das war ein Patient, der hat mit einer Glasflasche hantiert und leider ist halt explodiert. Wir gehen jetzt von proximal nach distal, wieder hier der Nervus medianus, den schauen wir uns ein bisschen genauer an und man sieht halt das Glasstück, das da kommt, wo man dann ein Standbild hier hat. Hier hat man das Glasstück, das im Nervus medianus steckt. Glas erkennen Sie, in seinem Fall haben Sie es erkannt am Röntgenbild, weil es groß genug war, aber prinzipiell am Röntgenbild werden Sie wenig Chance haben, das zu erkennen. Wir haben schon öfters Glasverletzungen. Und die meisten kommen erst nach der ersten Operation zu uns, weil da halt immer irgendein Problem überbleibt. Und da ist es dann oft schwierig, weil wir sehen Glas mit einer Ausdehnung von 0,3 mm oder noch kleiner. Und das ist dann immer ein großer Diskussionsbedarf, weil es uns keiner glaubt. Gut, der Nervus radialis. Wenn man eine Etage höher geht, das war eine Patientin um die 80 Jahre mit einer Humerusfraktur, vom operativen Setting her gut versorgt. Es hat zwischen März und Juni einen Ultraschall gegeben und zwischen Juni und August. Und wenn man sich einmal das operative Röntgenbild oder postoperative Röntgenbild anschaut, im März hat der Kalus noch nicht so ausgeprägt, im August war er schon ausgeprägter. Und die Patientin hat aber eine inkomplette Radialis-Parese. Das führt mich zur nächsten Frage, jetzt haben wir zum Glück ABC. Inkomplette Radialis-Parese in Ihrem Fall, was würden Sie jetzt so vermuten? Und jetzt bitte ich um Abstimmung. Traktionsschaden, Abriss, Nerv-Knochen-Konflikt. Wunderbar, Sie sind Experten. Das war ein Nervknochenkonflikt. Wir nehmen jetzt den zweiten Ultraschall. Natürlich hat den Ultraschall auch wer gelesen, aber es hat leider keiner geglaubt. Wir gehen jetzt von distal nach proximal. Sie sehen hier den Nervus radialis, dieser schwarze Punkt. Und wenn man den jetzt ein bisschen nach proximal verfolgt, merkt man, dass er ein bisschen kleiner wird. Und dann leider unterhalb des Frakturspaltes hier verschwindet. Also weiß dargestellt ist der Knochen, darüber ist der Knochen und da drinnen ist der Nervus radialis. Man hat sie jetzt glücklicherweise operiert, aber das hat erst noch dem zweiten größeren Ultraschall gefruchtet und dann noch 2 Monate später hat man sie glücklicherweise operiert, weil nichts besser geworden ist. Jetzt dürfte es ihr gut gehen, laut Bericht. Sie haben schon einen wunderbaren Fall vom Gerd heute gesehen, den wollte er abbringen, leider hat er ihn weggeschnappt. Eine andere Patientin mit Verplattung im Bereich des Oberarms, ein Nervenultraschall vom Nervus radialis. Wir konzentrieren uns auf diese schwarze Struktur hier, gehen nach proximal, da kommt der Nervus radialis und da ist leider diese Platte und der muss halt über diese Platte reiten. Was man zeitweise natürlich nicht verhindern kann, aber man weiß zumindest, dass hier die Problematik des Nervus radialis liegt. Und das haben sie in relativ kurzer Zeit heraus. Gut, dann eine spannende Region, noch ein bisschen weiter proximal, der Plexus brachialis, der im Ultraschall auch relativ gut darstellbar ist. Hier ein normales Video des Plexus brachialis, wie der ungefähr ausschaut. Zur Orientierung orientieren Sie sich auf diese kleinen Knöpfchen, die jetzt in dieser Region nach oben kommen. Wir haben hier die Arteria carotis, da ist wieder Knochen vom Wirbelkörper und das wird ein Teil des Prozessus transversus, wahrscheinlich das Tuberculum posterior sein. Und jetzt gehen wir mal von, das ist die Wurzel L5, da kommt die Wurzel L6, da kommt die Wurzel L7, da kommt LC7, C8 etc. Das haben Sie in relativ kurzer Zeit den ganzen Plexus dargestellt. Das war jetzt einmal so ein bisschen eine Veranschaulichung für unseren nächsten Fall. Und in diesem Fall konzentrieren Sie sich bitte auf diese Region. Sie sehen auch hier wieder kleine Knöpfchen, die zum Vorschein kommen. Und diese weiße Struktur, die sehr subtil ist, aber mit diesen Knöpfchen etwas macht, es verschiebt sie zur Gegenseite. Noch einmal kurz, da ist diese weiße Struktur, das ist eine Nervenwurzel und die wird verdrängt durch diese Struktur. Das führt mich jetzt zur nächsten Frage, welche Struktur bedrängt den Plexus brachialis in diesem Fall? Ist es ein Gefäß, ist es ein Band, ein Knochen oder eine Sehne? Das dahinter ist der Plexus brachialis, eine wunderbare Darstellung von meinem Chef, der, wie lange bist du gesessen? Viele, viele Stunden. So, jetzt haben wir C und D. B haben wir auch ein paar. Jetzt schauen wir mal, was das sein könnte. Es war ein Band. Die gibt es überall im Körper und auch in dieser Region. Das war ein Zuckerkandelbandel. Der Zuckerkandel war ja ein schlauer Anatom, zumindest hat er sie in vielen, vielen anatomischen Büchern verewigt und auch hier hat er sie verewigt. Dieses Band zieht vom Prozessus transversus, den Sie hier partiell angedeutet sehen, in Richtung Lunge und bei manchen Patienten, wie bei diesem Patient, kann es natürlich den Plexus brachialis bedrängen. Den Plexus brachialis sehen Sie hier im MRT als diese weißen Linien, die nach unten ziehen. Gut, dann wir hätten noch Fälle von diesen Zuckerkandelbändern, aber aufgrund der, ist doch ein Thema, das mich sehr interessiert und mit dem man immer wieder konfrontiert wird im klinischen Alltag. Dieses Bild haben Sie schon gesehen, wie so eine Stenose der Arteria subclavia aussehen kann. Da gehe ich jetzt kurz drüber. Und was haben wir für weitere Möglichkeiten neben der Morphologie? Wir können sehen, okay, das ist eine Stenose, dann sagen wir, das ist eine Stenose, das glaubt uns aber dann nur 70%, die mit uns zusammenarbeiten, aber wir haben mit dem Ultraschall eine Methodik, um eben auch die Flussgeschwindigkeit darin zu messen. Und das war ein anderer Fall, auch eine Stenose der Arteria subclavia. Wenn Sie in Ruhe einmal die Peak Velocity, also die Geschwindigkeit im Gefäß messen, kommen Sie ungefähr auf 60 cm pro Sekunde, dann müssen Sie den Patienten natürlich funktionell den Arm heben lassen. In 90 Grad sind es dann ungefähr 160 cm pro Sekunde und in 160 Grad Armabduktion 300 cm pro Sekunde. Das können Sie dann quantifizieren und dann haben Sie eine relativ relevante Stenose in Armabduktion. Und relativ rasch die Diagnose eines arteriellen Thoracic Outlets in diesem Fall, wenn dann die neurogene Komponente noch mitspielt, eines neurovaskulären Thoracic Outlet Syndroms. Dann gehen wir ein bisschen weiter unten, ein bisschen weiter nach unten. Glutealschmerz, eine Thematik, die uns tagtäglich beschäftigt, die uns ärgert. Wir klären fast alles, auch wenn es nur ein Glutealschmerz ist, mit dem MRT ab. Prinzipiell denken wir mal an einen Bandscheibenvorfall, oder zum Beispiel eine Neuroforamenstenose. In diesem Fall, da sehen Sie schon eine Pathologie, auf die kommen wir dann ein bisschen später. Jetzt achten Sie kurz auf den Schallkopf, wo der liegt. Und jetzt meine nächste Frage. Welchem Schauspieler ist der Name dieser Nerven am ähnlichsten? Christoph Waltz, Harrison Ford, George Clooney oder Arnold Schwarzenegger? Steirer hätte natürlich gern Schwarzenegger, aber das nehme ich jetzt vorweg, das ist es nicht. Oho, da kennen Sie ein paar aus, oder vielleicht ist es nur, weil dieser Schauspieler die meisten Fans in diesem Raum hat. Das ist der George Clooney. Das sind die Nervi Clooney Superiores. Die kommen von den Ramidorsales, sind die Ramidors oder kommen von den Ramidorsales von L1 bis L3, gehen über die Fascia thoracolumbalis oder durch diese und versorgen eben diese Glutealregion. Und wir haben es immer schon gewusst, er macht Schleichwerbung, der George Clooney, und er hat es uns immer schon gezeigt, wo die genau sind. Also man muss nur ein bisschen genauer hinschauen, was am Red Carpet passiert. Dieser Fall war ein sogenannter Senkungsabszess. Der wurde behandelt, die Patientin hat, es wurde besser, aber die Glutealschmerzen sind verblieben. Und hier haben Sie eben diese hypoechogene Struktur, was man im Ultraschall immer sagt. Das ist in diesem Fall ein Senkungsabszess L1, der über diese Nervenbahnen nach unten gegangen ist. Und oft ist es bei kutanen Ästen so, dass Sie Pathologien, in diesem Fall war es ganz klar, nicht fassen können, oder zumindest morphologisch sehen Sie kein hundertprozentiges Korrelat. Und da gibt es halt eine Methode, und das ist die diagnostische Blockade, die wir bei fast jedem kutanen Hautost verwenden, um eben herauszufinden, ob ein Problem besteht oder nicht. Und das war eine Patientin, die hat massive Glutealschmerzen gehabt, hat keine fassbare Pathologie gehabt, und man hat eben eine diagnostische Blockade gemacht. Da ist der NAS-Score von 8 auf 0 gegangen. Das nur einmal als Beispiel, wie ungefähr so etwas aussehen kann. Sie sehen wunderbar die Nadel, Sie wissen, wo das Lokalanästhetikum hingeht, und Sie sind genau am Spot, wo Sie sein wollen. Dann wieder eine Etage tiefer, der Nervus peroneus. Dieses Bild haben Sie schon gesehen, aber nur noch einmal zur Erinnerung. Das ist der Nervus peroneus von der Kniekehle kommend. Sie sehen hier die faszikulären Strukturen. Wir verfolgen ihn einmal kurz noch distal. Das ist das Fibulaköpfchen. So schaut ein normaler Nervus peroneus aus. Jetzt müssen Sie ein bisschen umdenken. Jetzt gehen wir von distal nach proximal. Den meisten wird schon aufgefallen sein, dass im Ultraschallbild hier etwas möglicherweise wie ein Faszikel ausschaut, aber relativ groß für einen Faszikel wäre. Wenn man dieses Bild verfolgt, sieht man diese hypoechogene Struktur. Okay, jetzt geht er nicht mehr so gerne, ich fahre so durch. Und Sie sehen aber, dass diese große Läsion dann hier auf einmal Anschluss zum Nervus peroneus hat. Wenn man nochmal kurz zurückgeht, das ist ja im Bereich des Nervus peroneus. Das sieht man auch im MRT. Eine weiße Läsion, jetzt nehme ich es vorweg, flüssigkeitsisointens entlang des Nervus peroneus. Was könnte das sein? Sind es Neurome in Continuitatem? Sind es Sehnenscheidenentzündungen? Ist es ein Gefäß oder ist es nichts, was ich gerade gesagt habe? Bitte um Ihre und ihr Voting. Wunderbar. In diesem Fall war das ein sogenanntes intranervales Ganglion, was eben aus der Articulatio tibia fibularis sich ausbreiten kann und entlang des Gelenksastes sich im Nerv entlang nach oben wölbt. Das geht nach oben, weil der Widerstand dort am geringsten ist, deshalb geht es nicht nach unten. Es kann auch im Tibialis landen. Das ist ein sogenanntes Spinner-Ganglion. Der Spinner war der Winner, weil er hat es halt leider als erster publiziert. War mir ein bisschen zu langsam, aber es werden schon noch welche kommen, die auch aus anderen Gelenken kommen, die noch nicht publiziert sind. Das ist in diesem Bereich zumindest publiziert das häufigste. Und hier ist ein anderes Beispiel, das ist wieder der Nervus peroneus. Man geht von proximal nach distal und Sie sehen hier intranerval dieses Ganglion. Gut. Das ist eine Möglichkeit eines Therapieversuches, indem man diese Flüssigkeit absaugt, versucht, das zu niedeln und zu schauen, dass das nicht weiter da hineinrinnt. Wie gesagt, das ist ein Therapieversuch, meistens muss es operativ versorgt werden. Gut, dann bleiben wir in dieser Region. Nervus sciaticus, habe ich gerade vorher eine Diskussion gehabt, ist der größte Nerv im menschlichen Körper, sollte doch relativ einfach zu sehen sein. Ist ein bisschen ein Trugschluss. Also der Nervus sciaticus ist zumindest nicht in allen Abschnitten so wunderbar zu sehen, muss man ein bisschen eine Erfahrung haben. In diesem Fall war es so, dass dieser Patient zugewiesen wurde, also er ist gelaufen unter einer tiefen Beinvenenthrombose, dann ist er gelaufen unter einer Bäckerzyste, was wir hier sehen. Das Problem war nur, er hatte Sensibilitätsstörungen im Versorgungsgebiet des Nervus tibialis und noch ungefähr 50 bis 100 Meter eine Fußheberschwäche. Dann habe ich mich heute einmal auf den Nerv konzentriert, habe diese Raumforderung da in der Poplite ausgelassen. Und hier ist der Nervus ischiaticus. Sie sehen ihn hier, das Doppler-Signal, das ein Gefäß repräsentiert. Und wenn man den verfolgt, sieht man, dass hier sind so kleine faszikuläre Strukturen, dieses Gefäß jetzt nicht um den Nerv geht, sondern im Nerv ist. Und wenn man dann ein bisschen weiterschaut, natürlich hat man mit dem Ultraschall die Diagnose in 2 Minuten gehabt, aber ich verrate es jetzt noch nicht. Sie sehen das nur, das CT, also das muss man dann natürlich machen, präoperativ. Das ist die rechte Seite der Nervus ischiaticus und die betroffene linke Seite der Nervus ischiaticus. Sie sehen hier eine kleine weiße Struktur, die im Nerv ist. Das war dieses Gefäß. Und das war nichts anderes wie ein Poplite-Aneurysma, das thrombosiert ist, und die Kollateralisation ist hauptsächlich über diese Arterie, über den Nervus ischiaticus gegangen. Das ist nochmal ein Längsschnitt, der eben diese Arterie im Nerv zeigt. Das ist fast gleich, ist ein anderer Patient, fast ähnliche Anamnese und Klinik, auch hier die Arterie im Nerv, das ist nochmal ein wunderbarer Längsschnitt und hier das MRT dazu, wo Sie das Gefäß wieder im Nervus ischiaticus sehen. Das ist jetzt zwar nicht das gleiche Gefäß, aber das war der Nervus medianus. Diese Patientin hatte eine Malformation am Unterarm, die bekannt war, die seit sehr, sehr vielen Jahren behandelt wurde, nur das Problem war, dass sie seit ungefähr 1-2 Jahren Probleme im Versorgungsgebiet vom Medianus gehabt hat. Das waren Sensibilitätsstörungen, die Kraft war ein bisschen schlechter und man hat gedacht, man hat gewusst, dass diese AVM auch im Bereich des Karpaltunnels war und dann hat man gedacht, okay, möglicherweise drückt die irgendwie auf den Nerv. Das war das Ultraschallbild dazu, wenn Sie einmal vergleichen, das ist der Nervus medianus auf der betroffenen Seite mit einer Querschnittsfläche von 0,55 Quadratzentimeter und auf der nicht betroffenen Seite mit 0,10 Quadratzentimeter, das heißt 5-mal größer. Und hier war eben eines der Gefäße mitten im Nerv, das waren Venen und Arterien. Gut. Die Take-Home-Points, soweit es so etwas gibt bei einer Fallpräsentation, schließen Sie nichts aus. Es ist dann in manchen Fällen doch sehr überraschend, was man zu Gesicht bekommt. Überdenken Sie vielleicht, und das ist heute auch schon ein bisschen angesprochen worden, die Wait-and-See-Strategie. Sie haben mit dem Ultraschall ein diagnostisches Tool, das sehr gut verfügbar ist und man muss nicht immer warten. Man muss nicht immer 8 Monate warten, bis der Muskel dann weg ist. Es hat natürlich einen Sinn, also wenn das eine inkomplette Radialisparese ist, die wiederkommt, wo man glaubt, das ist jetzt keine grobe Problematik am Nerv, dann hat es einen Sinn, da vielleicht zu warten. Aber meiner Meinung lohnt ein Blick dann doch und man kommt auf Sachen drauf, die man niemals erwartet hätte. Wir sind, wenn man jetzt die Nervenschädigung oder traumatische Nervenschädigung hernimmt, in gewisser Weise limitiert, sind alle Methoden limitiert, indem wir die Axonotmesis nicht sehr gut einteilen können in die schwere Grade, aber sie können, wenn das halt etwas anderes ist, wie dass der Nerv unter dem Knochen ist, das können sie sehr wohl sehr gut darstellen. Und eine Neurotmesis können sie auch sehr gut darstellen. Beachten Sie die Funktion und Kompression. Also Sie haben ein Tool oder wir haben ein Tool, mit denen wir sehr, sehr viele Sachen in Funktion testen, weil nur dann habe ich die Pathologie. Und die Kompression ist ein Thema, das uns tagtäglich betrifft. Also wenn man sich rein nur mal die Anatomie vor Augen führt und denkt, was für Wege Nerven gehen müssen, wo sie durch müssen, wo sie herum müssen, um Knochen, durch Faszien etc., dann liegt es auf der Hand, dass die auch dort irgendwie ein Problem erfahren können. Und manche Sachen sehen sie im Ultraschall sehr gut. Passt die Klinik immer zur Bandscheibe? Das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber es ist halt so. Also wir machen viel zu viele MRTs zum Beispiel in dieser Region. Es ist eine extrem schwierige Region, auch klinisch, das abzuklären. Und auch für uns ist es so, dass wir da uns rantasten müssen. Es ist jetzt nicht alles Senkungsabszess von den Clooney, aber zeitweise kommt man schon sehr gut zur richtigen Pathologie. Und das nochmal zum Abschluss. Jetzt haben wir relativ viel über Nerven gehört. Es beeinflusst sich alles gegenseitig. Es ist, wenn man einen Nervenultraschall macht, dann macht man einen Ultraschall der gesamten anatomischen Strukturen, die in dieser Umgebung sind. Es bringt mir nichts, wenn ich einen pathologisch vergrößerten Nerv mit, weiß ich nicht, dreifach vergrößerter Querschnittsfläche sehe, aber den verdickten Muskel, der diesen Nerv komprimiert, nebenbei nicht sehe oder nicht diagnostiziere. Ich weiß zwar, dass der Nerv ein Problem hat, aber was das Problem ist, ist nicht so oder kristallisiert sich dann nicht heraus. Gut, mit dem möchte ich schließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?